Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Is this heaven?
No. It's the great before. This is where new souls get their personalities, quirks and interests before they go to Earth.
Meet 22.
I don't want to go to Earth.
Stop fighting this.
I don't want to.
Dieses erstaunte das könnte man fraglos den meisten Kinokettenbetreibern derzeit in den Mund legen. Denn wie diese Woche bekannt wurde, wird keine große US-Studioproduktion mehr in unsere Kinos kommen. Selbst das Weihnachtsgeschäft muss auf den gerade ausschnittsweise gehörten Pixar-Film Soul verzichten. Was bedeutet das für das Kino und was heißt das für das Konzept des Blockbuster-Films? Wirtschaftlich, politisch und ästhetisch. Fragen, die versuchen wir alle gleich zu beantworten. Es ist die Klage, die mittlerweile alle eint. Publikum, Verleiher und vor allem Kinobetreiber. Es fehlen Filme. Vor allem die aufwendigen großen Blockbuster, die das Publikum wieder regelmäßig ins Kino locken. Um es kurz zu machen, Hollywood sollte eigentlich liefern. Aber die Hollywood-Studios, die denken gar nicht dran und haben alle wichtigen Hoffnungsfilme ins nächste Jahr verschoben oder verweisen aufs hauseigene Streaming. Das sind Hiobsbotschaften für die Kinos, die in Großbritannien schon zu Schließungen und Jobverlusten geführt haben. Ist es jetzt da, das viel beschriebene Kinosterben? Christian Berndt hat das untersucht.
Name?
Bond. James Bond.
Er ist wieder da, aber nur im Trailer. Der Kinostart von Keine Zeit zu sterben war ursprünglich für diesen April geplant, dann wurde er Corona-bedingt auf den November verschoben. Die Kinoindustrie hatte große Hoffnungen auf den neuen James Bond gesetzt.
It was felt that this was going to be a fairly guaranteed blockbuster that would bring in audiences and save cinemas.
But James Bond galt als der Garantie-Blockbuster für die Rückkehr des Publikums ins Kino, sagt der BBC-Filmkritiker in New York, Tom Brooke. Doch dann folgte der Schock. MGM hat den Film auf April 2021 verschoben und damit die Kinowelt in Katastrophenstimmung versetzt. Prompt folgte auch die Ankündigung der zweitgrößten Kinokette der Welt, Cineworld, fast 90% ihrer Filmtheater weltweit auf unbestimmte Zeit zu schließen.
Many people are actually blaming the James Bond film No Time to Die.
Viele würden die James Bond Verschiebung für die Kinoschließungen verantwortlich machen. Aber da mit New York und Los Angeles die wichtigsten Kinomärkte der USA seit März geschlossen sind und damit die Haupteinnahmequellen ausfallen würden, sei dem Studio kaum eine andere Wahl geblieben. Und James Bond ist nicht der einzige wichtige Blockbuster, der verschoben wurde.
Die ganze Zivilisation hängt davon ab.
Die Zukunft. Ich kann sie sehen. Ich darf keine Angst haben.
Auch der Start der Neuverfilmung von Dune wurde verlegt auf Oktober 2021. Ob auf die Cineworld-Kinoschließungen auch ein Kinosterben folgen könnte, sei schwer abzusehen, meint Brooke. Aber Corona beschleunige im Prinzip nur eine Entwicklung, die längst im Gange sei.
I think you will find the studios getting more invested with their streaming platforms, but cinema is a very resilient phenomenon. It survived the 1918 influenza epidemic, it survived the invention of television, the invention of the VCR, the invention of the internet.
Die Studios würden wahrscheinlich in Zukunft noch stärker auf Streaming-Plattformen setzen, um Filme herauszubringen. Aber das Kino sei resilient, es habe die spanische Grippe, Fernsehen, Video und das Internet überlebt. Außerdem könnten die Streaming-Dienste niemals die Blockbuster-Gewinne aus den Kinos wettmachen, ganz abgesehen vom Spektakel auf der Leinwand.
People want spectacle. And spectacle you can't really get. From a television screen.
Auch der Filmwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, David Gärtner, glaubt, dass das Blockbuster-Kino überleben wird, auch wenn es infolge der Corona-Krise zu einem breiten Sterben von Multiplex-Filmtheatern kommen könnte.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sollten die Blockbuster-Kinos, die Kinoketten weniger werden, dass sich die Filme halt auch dem anpassen, das heißt, dass weniger kostspielige Filme produziert werden.
Dass die Studios auch nach der Pandemie Blockbuster zuerst auf Streamingdiensten anbieten werden, so wie es Disney mit Mulan und jetzt auch mit dem Pixar-Film Soul vormacht, glaubt Gärtner nicht. Denn das würde eine völlige Umstellung des Produktionssystems erfordern, weil Filme im Kino anders als auf dem Bildschirm funktionierten. Trotzdem werde es Umbrüche geben.
Die Tendenz war schon vorher da, dass das Kino nicht mehr der exklusive Ort war, an dem in Erstaufführung Filme gezeigt wurden.
The whole world is watching. The whole world is watching.
Aaron Sorkins Gerichtsdrama über die Anti-Vietnam-Kriegsproteste The Trial of the Chicago 7 ist Anfang Oktober nur in wenigen Kinos angelaufen, bevor er am 16. Oktober auf Netflix erscheint. Die Exklusivität des Kinos, so Gärtner, werde immer mehr an Bedeutung verlieren.
Das sehe ich auch bei den Studierenden, die ich unterrichte hier an der Uni, dass mit jedem Semester, mit jedem Jahr das Verständnis, dass man Filme erstmal im Kino schaut, doch etwas schwindet oder zurückgeht.
Diese Entwicklung treffe vor allem die Multiplex-Kinos, die auf die Aktualität von Filmen angewiesen seien. Anders sieht es dagegen bei Programmkinos aus.
Also kleinere Kinos haben ja schon vor Corona angefangen, auch das Programm ein bisschen zu erweitern. Also Kinos wurden dann immer häufiger auch zu Spielstätten von Filmfestivals, noch viel stärker als noch vor vielleicht 10, 15 Jahren oder anderen Sonderveranstaltungen. Das heißt, da gab es auch schon vor Corona immer wieder auch Tendenzen, dass sich das Kino da, ich sag jetzt mal, neu erfindet, weiterentwickelt.
Ob dafür nach der Pandemie noch genügend Filmtheater übrig bleiben, bleibt abzuwarten. Immerhin hat Konstantin Film angesichts der James-Bond-Verschiebung angekündigt, mehrere Filme wie etwa die neue Sönke-Wortmann-Komödie Contra auf dieses Jahr vorzuziehen. Ob das deutsche Kino aber die internationalen Blockbuster ersetzen kann, ist fraglich, meint David Gärtner. Dass aber das Kino überleben werde, davon ist er überzeugt.
Also das Kino ist ja etwas, was in unserer Kultur seit 100 Jahren fest verankert ist und eigentlich auch aus meiner Sicht aus dem kulturellen Leben nicht wegzudenken ist.
Wie entsteht eigentlich Geld? Mit dieser erstmal simplen Frage begibt sich die Dokumentarfilmerin Carmen Losmann in den Maschinenraum des Kapitalismus. Das Ergebnis dieser Reise ist der sehr intelligente und auch sehr erhellende Dokumentarfilm Ökonomia, der Donnerstag zu uns ins Kino kommt und der versucht, die Zusammenhänge zwischen Profit, Wirtschaftswachstum und Schulden zu erörtern.
Man lernt nicht, wie das Geldsystem funktioniert. Und es ist nicht nur so, dass man es nicht lernt, sondern man lernt es falsch.
Diese ökonomische Wissenschaft dient der Verschleierung von Macht. Viele Leute denken heutzutage, es gibt eine feste Geldmenge und die zirkuliert einfach nur und wird entsprechend ins Spiel gebracht. Das ist aber nicht unser System.
Dann kam die Finanzkrise und auf einmal passierten Dinge, die man sich nicht mehr erklären konnte.
Regisseurin Carmen Losmann befragt Banker, Wirtschaftsexperten und Journalisten und wird dabei konfrontiert mit vielen Paradoxien unseres Geldsystems. Ich konnte die Regisseurin fragen, ob sie nicht selbst überrascht war, wie viele scheinbare Widersprüche unseren Kapitalismus beherrschen.
Ja, ich war verblüfft. Die Wirtschaft wächst, wenn Kredite vergeben werden. Und Kredite werden vergeben, wenn die Wirtschaft wächst. Das ist ja auch sowas, was sich scheinbar in den Schwanz beißt. Und solche Momente hatte ich immer mal wieder. Ich finde daran auffallend oder was ich vielleicht im Nachhinein einfach so allgemein dann bemerkt habe, ist, wir nehmen das auch als Widerspruch zum Teil wahr, weil wir ein anderes Alltagsverständnis haben, ein anderes Alltagsverhältnis auch zu Geld und zu Schulden. Also bei Schulden, wir Individuen wollen Schulden eigentlich nicht unbedingt gerne haben. Wir wollen sie natürlich abbauen. Schulden ist, je nachdem wie hoch sie sind, auch ein Problem. So erleben wir es individuell. Dass aber praktisch unser ganzes Geld, mit dem wir hantieren, mit dem unsere Wirtschaft funktioniert, durch Schulden entstanden sind, das entzieht sich irgendwie unserem Alltagsbewusstsein. Oder beziehungsweise beschäftigen wir uns nicht großartig damit. Es kommt ja auch nicht in jeder Talksendung sonntagsabends vor. Ja? Also es steht auch nicht dick ständig in der Zeitung. Das heißt, es gibt nicht so einen sehr präsenten Alltagsdiskurs darüber. Alles ist öffentlich zugänglich. Die Bundesbank hat in einem ihrer Quartalsberichte 2017 sogar noch mal explizit beschrieben, wie Geld im Kapitalismus erzeugt wird, nämlich hauptsächlich bei Geschäftsbanken durch Kreditvergabe. Das ist alles öffentlich, aber unser Alltagsbewusstsein durchdringt es nicht. Dementsprechend scheint es erstmal sehr kontraintuitiv zu sein, wenn ich im Film auch sage, ja, wenn die Vermögen, die Geldvermögen weiter wachsen wollen, unter anderem durch Wirtschaftswachstum, dann müssen natürlich auch unsere Schulden mitwachsen.
Ja, das finde ich interessant, weil was Sie jetzt schildern, das sind Erkenntnisse, die Sie haben von den Begegnungen, die entstanden sind. Ökonomia besteht aber auch zum großen Teil aus Absagen, ne? Interviewabsagen, Absagen an Drehgenehmigungen, Absagen an Fragen, an Längen und so weiter. Das passiert natürlich häufiger, wenn man intensiv recherchiert, das ist vielleicht auch täglich Brot für Dokumentarfilmerinnen. Wieso war es Ihnen dennoch wichtig, diese Absagen in den Film, also in die Recherche des Films zu integrieren? Weil ich finde schon, dass Sie auch etwas aussagen über das Milieu, in das Sie vorstoßen.
Ich habe das irgendwann während den Dreharbeiten zumindest mal bemerkt, dass die Suche nach Drehgenehmigungen, das Hantieren mit Einschränkungen von Drehabläufen, diese ganze Regulierung drumherum bis hin zu Absagen, die Sie schildern, dass das letztendlich die Produktionsweise des Films wesentlich beeinflusst hat. Ich war viel damit beschäftigt, an Drehgenehmigungen zu kommen, beziehungsweise dieses ganze Management drumherum, das war der Hauptbatzen dieses Films, hatte ich den Eindruck. Ja? Die Drehtage waren ein kleinerer Teil meiner Arbeit. Und es hat mich auch zunehmend frustriert. Und im Schnitt habe ich dann auch zusammen mit dem Cutter des Films, Henk Drees, irgendwann entschieden, ja, das hat so wesentlich die Arbeit an diesem Film geprägt, das müssten wir an Stellen auch erzählen, sodass daraus praktisch eine durchgehende Erzählebene geworden ist. Was mir daran wichtig war, ist letztendlich Produktionsverhältnisse auch ein Stück weit darzulegen, unter welchen die Aufnahme entstanden ist. Dazu gehört dann immer mal wieder die Korrespondenz, die ich mit den Pressestellen geführt habe, einzuflechten. Aber auch, ich habe ja relativ unüblich teilweise auch die kurzen Rücksprachen mit den Pressereferenten drin gelassen. Also das gehört für mich alles in so einen Kosmos von, ich versuche die Verhältnisse, unter welcher diese Filmaufnahme oder der ganze Film entstanden ist, im Film mitzuerzählen.
Hinzu kommt ja noch, dass Sie neben der Schwierigkeit, Antworten auf Ihre Fragen zu finden, also der inhaltlichen Seite Ihres Films, eine sehr filmische Frage, die Sie auch beantworten müssen. Wie kann ich etwas zeigen, das vielleicht rein virtuell ist? Also dieses virtuelle Geldwesen, was es ja anscheinend jetzt ist. Worum bestehen da Probleme für eine Filmemacherin, das Unzeigbare zu zeigen?
Ich würde das sogar noch ein bisschen weiter fassen. Ja? Also klar, wir können sagen, das Geld auf Konten ist in irgendeiner Form unsichtbar. Und ich habe schon auch absichtsvoll jetzt nicht irgendwelche Scheine und Münzen gezeigt, obwohl das auch Geld ist, was durch Kreditvergabe als Schulden entsteht. Ne? Es ist oftmals das Missverständnis, nur das Geld auf dem Konto ist irgendwie dieses Kreditgeld. Mhm. Stimmt aber nicht. Ja? Unser ganzes modernes Geld sind Bankschulden. Und das ist auch erstmal nicht weiter problematisch. Im Gegenteil, daraus entsteht ja eine wirtschaftliche Dynamik, die uns ja wahnsinnig viel Innovation und, wenn man so will, auch Wohlstand beschert hat. Ja? Dass man nämlich Geld ausgeben kann, was noch nicht da ist. Was man einfach erzeugt und dadurch auch eine gewisse Innovationsmöglichkeit in die Welt kommt. Ja? Also das wollte ich noch mal sagen, um zu ergänzen. Es geht nicht nur um virtuelles Geld, sondern Geld an sich sind Bankschulden und zum Teil sieht man das eben relativ schwierig, ja, weil diese ganzen Prozesse sind digitalisiert, virtuell, ist nicht so greifbar wie ein LKW, der irgendwas ablädt. Und ich habe das Bildkonzept ja mit Dirk Lütter zusammen gemacht, dem Kameramann. Wir haben uns schon gut überlegt, ja, was zeigen wir eigentlich in dem Film, um die Geld- und Wirtschaftsordnung zu visualisieren. Und wir haben uns ganz bewusst dagegen entschieden, eben nicht rauchende Schornsteine oder eben LKWs oder diese Übermenge an Gütern zu zeigen, weil wir dann wieder sozusagen auf einer Ebene was visualisiert hätten, nämlich von diesem Output her gedacht, was dem Film ja nicht unbedingt entspricht. Ja. Ich versuche ja sozusagen gleichzeitig die Erzeugung von Geld oder sozusagen als Voraussetzung für Gewinne zu visualisieren. Und wir haben dann versucht, Architektur oder überhaupt unsere ganze Welt als was ökonomisch Geformtes sichtbar zu machen. Wir haben versucht, die Vertikalen, die Horizontalen in Szene zu setzen, die Kamera auf dem Stativ statisch zu fixieren, sodass diese Rasterhaftigkeit unserer Welt, dieses Matheheft, ja, was alles in kleine Kästchen zerlegt, deutlich hervortreten zu lassen und sozusagen den assoziativen Raum zu öffnen, hinzutreten, alle Einheiten nur noch verrechnet miteinander in Beziehung. Es ist alles sozusagen in Einzelteile zerlegt. Diese Zusammenhänge sind dadurch auch in irgendeiner Form fragmentiert und nicht so klar zu greifen. Also mit solchen Ansätzen sind wir rangegangen, diese Bilder zu finden oder zu erzeugen.
Dadurch entsteht aber in dem Film, für mich zumindest auch durch die Wahl der Drehorte, ja, eine Assoziation auch von innen und außen. Man könnte auch sagen von oben und unten, aber das war gar nicht so präsent bei mir. Eher dieses Innen und Außen, also drinnen, da an diesen Schalthebeln, da sitzen sie, da wollen sie nicht reinlassen, aber alles ist schön verglast, es suggeriert eine Transparenz. Wir sehen auch Menschen, also das heißt auch immer, sie können uns gerne durch die Glasscheibe filmen. Auf der anderen Seite inszenieren sie einen kleinen Expertentisch an einem Monopoly-Tisch, der ist eben draußen, der ist eben nicht drinnen. War das eine bewusste Setzung, diese Einteilung der Welt da drinne und wir hier draußen, also wir, ich sage jetzt wir, aber Sie zumindest hier draußen?
Ja, wir haben schon versucht, mit diesen Gegensätzen zu spielen, oben, unten, innen, außen, um in irgendeiner Form anzudeuten, dass es natürlich auch Machtverhältnisse gibt und Machtverhältnisse sind, ökonomische Machtverhältnisse. Beispielsweise, wer hat die Lizenz, Geld zu erzeugen? Ja, wer sitzt an den Quellen des Profits? Wer kann sich da leichter daran vergüten als andere? Ne? Wer hat Zugangsberechtigung zu welchen ökonomischen Privilegien? Das haben wir versucht, in die Bilder zu übersetzen, indem wir zum Beispiel Eingangspforten, piepsende Momente, ja, des Rein- und Rauskommens. Und wenn ich die entsprechende Zugangskarte habe, komme ich rein und sonst bleibe ich natürlich draußen. Auch oben und unten. Oftmals sind wir ja in Büros, die in Glastürmen verortet sind. Das ist ja auch ein Ausdruck von, also die Architektur bringt ja zum Ausdruck auch ein Verhältnis zur Welt. Ja, man sitzt irgendwie über den Dingen. Wir haben dann im Verlauf des Films gemerkt, wir brauchen noch eine andere Ebene, die bestimmte Sachen vielleicht klartextiger beschreibt. Ich habe recherchiert bei bestimmten Arbeitskreisen zur Wirtschaft und daraus entspannt sich dann die Idee, dieses überarbeitete Monopoly-Spiel einfach zu spielen. Das haben wir dann relativ bewusst auch in die Fußgängerzone von Frankfurt gesetzt, also im öffentlichen Raum, aber klar auch in einem Raum, der durch ökonomische Verhältnisse geprägt ist. Ja? Also das ist ja keine offene Welt, die wir da sehen, sondern eine eingefasste, eingerahmte durch die Architekturen des Kaufmichs, die dort zu sehen ist. Also das haben wir auch bewusst in diesen Raum gesetzt.
Jetzt muss natürlich irgendwie die Frage nach dem Fazit, zumindest Ihres Recherchefazits kommen. Ihr Film läuft ja so ein bisschen auf dieses Thema Postwachstumsökonomie hinaus. Also die Frage, was sind Alternativen? Das ist jetzt eine Bewegung, die seit Jahren auch schon von Experten forciert wird, auch versucht wird, immer breiter diskutiert zu werden. Ich hatte das Gefühl, dass durch die Pandemie, und ich finde es ganz spannend, dass Ihr Film die Premiere hatte vor der Pandemie und jetzt zu uns kommt, dass da so eine kleine Luke geöffnet worden ist. Also es wurde ja relativ stark diskutiert, nach dem Virus kann es nicht mehr so weitergehen wie vor dem Virus. Und wenn man Ihren Film jetzt sieht, dann weiß man, um was es da geht, das, was nicht mehr weitergehen kann. Wie realistisch ist das jetzt eigentlich für Sie, nachdem Sie sich so stark, so intensiv mit Ihrer Recherche und mit Ihrem Film über das kapitalistische System auseinandergesetzt haben?
Also wenn man die bestehenden Verhältnisse betrachtet, könnte man sagen, es ist recht unrealistisch, dass sich Kapitalismus so schnell verändert, nur weil wir mal eine Corona-Krise haben. Also ich betrachte das auf unterschiedlichen Möglichkeitsebenen. Zum einen hätten wir relativ, oder sehen wir auch durch Corona, da wird ja auch in relativ kurzer Zeit viel Gelder zur Verfügung gestellt, die ja auch wieder über Schulden von der Zentralbank erzeugt werden. Das heißt, technisch ist es praktisch von einem Tag auf den anderen möglich, große Mengen an Geld zur Verfügung zu stellen. Und dadurch wird für uns als Bevölkerung ja sichtbar, okay, wir müssen nicht Geld erst sparen oder vor allem nicht Staaten, Zentralbanken, die müssen nicht erst Geld sparen, um es ausgeben zu können. Sie können Geld erzeugen, wenn es wirtschaftlich sinnvoll erscheint. Und in dem Moment, wo so viel Verunsicherung besteht und die Privathaushalte oder Unternehmen das nicht mehr aufnehmen per Kredit, pumpt die Zentralbank das rein. Das heißt, das könnten wir auch erstmal nutzen als Bevölkerung, um mehr Druck zu machen und zu sagen, ja, wenn diese Gelderzeugung einfach so möglich ist, dann können Staaten, unser Kollektivorgan, ja auch Geld erzeugen, um eine ökologisch und sozial sinnvollere Ausgabenpolitik zu betreiben. Also man könnte dann auch sagen, wir müssen nicht sozusagen immer das ökonomisch effizienteste und profitabelste Strukturanpassung vornehmen, sondern man könnte ganz bewusst sagen, ja, wir erzeugen Geld als Staat, um unsere Krankenhäuser wieder in die öffentliche Hand zu übertragen. Oder wir können Geld erzeugen, um eine ökologisch verträgliche Wirtschaft daran zu forschen. Ja, also wir können einfach Geld erzeugen für Sachen, die wir als demokratische Gesellschaft sinnvoll finden. Und das zeigt Corona ganz gut. Das könnte man von heute auf morgen machen. Die sogenannte Modern Monetary Theory hat darüber auch viel geforscht und versucht, da auf die Politik auch einzuwirken, um zu sagen, diese Reformen sind möglich, um eine souveränere Ausgabenpolitik zu betreiben, die nicht nur Wirtschaftswachstum bedeutet, sondern im Gegenteil, wir müssen da eigentlich wegkommen. Dass das nicht von heute auf morgen gelingen kann, dass die Wirtschaft wirklich real schrumpft. Das kann nicht von heute auf morgen gelingen, weil wir sind sehr abhängig von einem Wirtschaftssystem, was auf Wachstum nicht nur ausgerichtet ist, sondern aus Wachstum besteht. Uns geht sofort das Geld aus, wenn wir nicht weiter irgendwelche Fußballstadien, Flughäfen, Straßen, Fabriken und Häuser bauen. Also wir bauen Häuser und Fabriken, weil wir Geld brauchen, nicht weil wir zu viel Geld haben. Und das langfristiger zu transformieren, das ist eine weitere Ebene. Und die ist unter heutigen Gesichtspunkten vielleicht erstmal unrealistisch. Aber ich würde dazu sagen, wir können uns gar nicht leisten, darüber nicht nachzudenken. Also wir sind abhängig von einem Ökosystem, das wir gerade ganz schön durch dieses Wirtschaftssystem ausnehmen und zu viel Ressourcen verbrauchen. Dementsprechend können wir es uns nicht leisten, auf Dauer so weiterzumachen. Und es ist auch keine Begründung zu sagen, ja, das System funktioniert halt nun mal so. Also das ist ja wie eine Argumentation, man sitzt in einem Flugzeug, irgendjemand hat mal einen Holzklotz aufs Gaspedal gelegt und wir haben längst vergessen, warum.
Einblicke in den Maschinenraum des Kapitalismus im Dokumentarfilm Ökonomia ab Donnerstag in den deutschen Kinos. Die Regisseurin Carmen Losmann war mein Gast. Vielen Dank für die Zeit.
Vielen Dank auch.
Der französische Kriminalroman Die Alte war in Frankreich ein Hit, aber auch in Deutschland hat das Buch viele Leser begeistert. Und da war es nur eine Frage der Zeit, bis auch der Film in unsere Kinos kommt zum Buch. Jetzt ist diese Zeit gekommen. In Eine Frau mit berauschenden Talenten spielt Isabelle Huppert Madame Portefeuille, eine Arabisch-Übersetzerin für die Pariser Polizei, die eines Tages ihre Fähigkeiten zum Drogenhandel einsetzt.
Wie viel mehr von dem Zeug haben Sie?
Viel, viel mehr. Sehen wir mal, wie wir zurechtkommen. Alles weitere später. 225.000 am Flurry-Parkplatz. Wenn Sie das Geld haben, melden Sie sich.
Sieht man den am Gefängnis?
Ja, selbstverständlich. Glauben Sie, wir machen die Übergabe in meinem Wohnzimmer?
Nein.
Martin Susch, für Telefon Diman Bilarabia.
Ich konnte vor der Sendung mit dem Regisseur des Films, Jean-Paul Salomé, sprechen und wollte von ihm wissen, wieso gerade dieser Kriminalroman sich so gut für eine Verfilmung eignet.
Also mir gefiel eben gerade dieser Blick von einer Frau auf die französische Gesellschaft, weil sie plötzlich nicht in Rente gehen will, sondern sie bringt alles zum Einstürzen. Sie schickt eigentlich alles und jeden zum Teufel und sie hat auch den Mut, das zu tun. Und sie tut etwas, wovon wir alle träumen. Wir alle träumen davon, dass wir nochmal unser Leben verändern möchten. Und sie macht es einfach. Und das war einfach ein großer Kinostoff. Und dann kommt noch hinzu, das war natürlich als eine Komödie, im Ton einer Komödie, aber vor einem gewissen realistischen Hintergrund, der eben auch so einen Blick auf die französische Gesellschaft wirft.
Patience Portefeuille, was ist das eigentlich für eine Frau zu Beginn des Films? Sie wirkt so verloren zwischen ihrem Job, den sie irgendwie gerne macht, und dann natürlich der Pflege ihrer Mutter. Wie würden Sie das beschreiben? Wie treffen wir sie vor, wenn der Film beginnt?
Ja, sie ist so ein bisschen traurig. Sie ist so ein bisschen so zwischen den Welten und sie weiß eigentlich, dass sie auf die Rente zugeht. Dann hat sie Geldprobleme und kann sich eigentlich dieses teure Heim, in der ihrer Mutter untergebracht ist, nicht mehr leisten. Und das macht sie so ein bisschen melancholisch. Und sie ist sozusagen reif für eine Veränderung, weil selbst ihre Liebesgeschichte, die sie da hat, die führt nirgendwo mehr so richtig hin. Und sie ist einfach jemand, der die erste Gelegenheit dann einfach nutzt, um wirklich was anderes zu machen. Und in ihr schlummert so eine Rebellin. Das war immer in ihr. Und das sind eigentlich die Zufälle des Lebens, die dafür sorgen, dass sie diesen anderen Weg einschlägt. Den hat sie sich nicht unbedingt ausgesucht, aber sie packt die erste Gelegenheit beim Schopf.
Elle choisit pas forcément ça, mais en tout cas, là, elle la saisit vraiment, quoi.
Aber inwiefern ist das ein Identitätsproblem, das diese Frau hat? Wir erfahren ja, dass sie auch arabischer Herkunft ist, aber die Mutter ist dann auch Jüdin. Also das ist auch eine Frau, die vielleicht mit ihrer Identität hadert und irgendwie dann doch nicht dazu passt.
Je sais pas si elle a un problème d'identité, mais en tout cas, c'était montré la multiplicité ethnique de la France d'aujourd'hui.
Eigentlich wollte damit eher die ethnische Vielfalt Frankreichs darstellen, weil sie kommt mütterlicherseits aus einer jüdischen Familie, vom Vater weiß man, dass er aus einer arabischen Familie stammt. Und das ist auch ein Blick auf die heutige französische Gesellschaft, dieser Melting Pot, der da entsteht. Und es gibt diese Szene, die er sehr mag, wo die jüdische Mutter im Krankenhaus liegt und Jiddisch redet. Und dann kommt die marokkanische Krankenschwester hinzu und redet Arabisch und die Figur von Isabelle Huppert ist auch da und redet eben Französisch. Und da hat man plötzlich diese Multikulturalität und diese Multiethnizität Frankreichs so in ein Bild gefangen, auf eine sehr amüsante Art und Weise. Aber ich weiß nicht, sagt der Regisseur, ob sie wirklich ein Identitätsproblem hat. Also der Kampf, den sie führt, ist eher so was Persönliches. Also sie lehnt sich eher auf, sie hat eher so was Rebellisches. Wenn sie mehr so Identitätsprobleme hätte, würde sie vielleicht was anderes machen, in die Politik gehen oder irgendwie sowas. Aber hier ist es ja so, dass sie doch eine sehr radikale Lösung dafür findet, wie sie ihr Leben verändert.
Wie hilfreich bzw. hinderlich war es, dass sowohl Buch als auch sie ja durchaus mit gewissen Stereotypen der arabischen Clans, des Drogenhandels, aber auch der asiatischen Clans arbeiten. Wie war das für Sie als Regisseur? Umarmt man da das Klischee oder das Stereotyp oder versucht man das möglichst weit wegzudrücken?
Also man sagt ja immer, lieber von einem Klischee ausgehen, als bei einem Klischee zu landen. Und das war so ein bisschen das, was sie dann halt auch versucht haben zu machen. Natürlich muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil nicht jeder Marokkaner, nicht jeder Araber ein Drogendealer ist, aber es gibt nun mal auch marokkanische Drogendealer. Und in dem Film ist es halt so, wir haben eine Spezialeinheit der Polizei, die wirklich nur mit marokkanischen und arabischen Drogendealern zu tun hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass man sie deshalb stigmatisiert, dass man irgendwie mit Gut und Böse Schemata arbeitet. Und das Interessante hier ist auch wieder, dass Patience als Frau, als eine gute Französin, in Anführungszeichen, sie ist die Dealerin. Aber um zu dealen, bedient sie sich wieder dieser arabischen Klischees, die es gibt. Und spielt eben damit und verkleidet sich eben als eine arabische Frau, weil diese Klischees eben auch bei der Polizei selber so verbreitet sind. Und das Witzige ist dann, wir haben dann also eine französische Frau, eine marokkanische Krankenschwester und eine chinesische Frau. Alle drei Frauen gehen eigentlich gegen das Klischee. Und wir benutzen aber gewisse Klischees, um irgendwo in ein anderes Territorium zu gelangen. Und das eben mit Hilfe doch dieser drei sehr starken Frauen. Das fand ich auch sehr amüsant, damit zu spielen.
Also im Grunde erzählen sie eine Emanzipationsgeschichte, eine moderne.
Oui, c'est ce que le film raconte en.
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen so dieses Unterirdische, was der Film transportiert. Also wir sehen halt drei Frauen, die sehr viel Mut haben, die sehr wagemutig sind und die sich mehr trauen als vielleicht die Männer und die auch bereit sind, neue Wege zu gehen. Von daher könnte man sagen, das ist ein feministischer Film, obwohl das jetzt nicht unbedingt in der Absicht gemacht wurde, einen feministischen Film zu zeigen, sondern eher zu zeigen, was Frauen sich wagen. Und wenn das so ein bisschen unterirdisch dann als Feminismus rüberkommt, dann ist das okay.
Der Film beginnt ja sehr stark als Polizeithriller und wird dann ja erst so langsam zur Komödie und driftet dann wieder zurück. Ist es für Sie als Geschichtenerzähler, als Regisseur einfacher, mit diesen, sagen wir mal, Genre- oder Stimmungswechseln zu arbeiten? Oder wäre es vielleicht einfacher zu sagen, ganz klassische Komödie oder ganz klassischer Thriller?
Non, je pense que le sujet avait en lui ces chromosomes-là.
Nein, das war ja genau das Thema des Buches eigentlich schon, dass das aus diesen drei Chromosomen besteht, aus der Komödie, dem Krimi und dem Gefühl. Und das haben wir, das gibt es im Buch, das haben wir versucht auch im Drehbuch herauszuarbeiten und wirklich in den Vordergrund zu stellen. Und dann hat einfach Isabelle Huppert dieses unwahrscheinliche Talent, dass sie auch innerhalb einer einzelnen Szene dann noch komisch sein kann und gleichzeitig rührend und dann auch wieder elegant. Und diese Dosierung, auf die kommt es an und die hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, wenn ich mir das anhöre, was die Zuschauer sagen, die den Film bereits gesehen haben oder was ihr als Journalisten darüber sagt. Und das ist gerade dieses Mischen von Genres, was so viel Spaß macht, was ich als Zuschauer auch sehen möchte, sagt. Aber was man nur so schwierig hinbekommt, und es gibt einen anderen Film, wo ihm das beispielsweise nicht so gut gelungen ist, wie jetzt in diesem.
C'était finalement un mélange qui m'amuse en tant que spectateur, je trouve agréable, mais qui est assez compliqué.
Sie haben Isabelle Huppert schon erwähnt. War es von vornherein klar für Sie, dass sie die Hauptrolle spielen muss? Und wenn ja, was macht sie die perfekte Patience?
Parce que Isabelle a ce talent.
Also Isabelle Huppert verfügt einfach eben über dieses Talent, weil sie eben auch sehr starke Emotionen spielen kann, aber sie verfügt auch über dieses Talent des Tempos innerhalb einer Komödie. Und es kommt unerwartet, weil man hat sie lange nicht mehr in einer Komödie gesehen. Und sie als eine Frau unter all den männlichen Dealern, das ist ein Bild, was man als Zuschauer so nicht erwartet. Und das ist eben genau das, was er persönlich auch als Zuschauer sehen möchte, aber er möchte eben auch als Filmemacher den Zuschauer überraschen und ihm nicht Dinge zeigen, die der Zuschauer schon 10-mal gesehen hat. Und diese Originalität, die im Thema steckt, aber auch in der Art, wie man mit diesem Thema umgeht, die ließ sich eben am besten durch eine Schauspielerin wie Isabelle Huppert, die das alles in sich trägt, ausdrücken.
Pour aller dans cette direction d'originalité et en même temps de réussir les choses.
Jean-Paul Salomé, Regisseur des Films, eine Frau mit berauschenden Talenten derzeit zu sehen in den deutschen Kinos. Wir sprachen ja bereits darüber, dass die großen Hollywood-Studios uns derzeit ihre Prestigeprodukte vorenthalten. Da sind Streaming-Dienste viel generöser. Kommenden Freitag gibt es auf Netflix für alle zu sehen The Trial of the Chicago 7 von Oscar-Gewinner Aaron Sorkin. Eine groß angelegte Produktion, die den legendären Schauprozess gegen 7 US-Politikaktivisten erzählt, die wegen massiver Demonstrationen beim Parteitag der Demokraten von 1968 unter anderem wegen Verschwörung und Aufhetzung angeklagt worden sind. Es war das Ende eines bis heute unglaublichen Vorfalls, der essentiell für die amerikanische Gegenkultur der 60er Jahre wurde und die politische Landschaft in Amerika bis heute prägt. Lauf Überland hat vor Filmstart die Hintergründe der Chicago 7 für uns zusammengefasst.
Es ging darum, gegen den Krieg in Vietnam zu protestieren, aber auch gegen den Rassismus und gegen die sozialen Gegensätze in den USA. Und das konnte nur schrecklich werden. Sozialisten, Pazifisten, Frauenrechtlerinnen und die Schwarzen Panther, alle auf einem Haufen. Die Neue Linke aus den kalifornischen Universitätsstädten, der SDS, Students for a Democratic Society, hatte die Teilnahme von über 100 Anti-Vietnam-Kriegsgruppen aus dem ganzen Land organisiert. Um die Black Community einzubinden, sollte der Panthers-Mitbegründer Bobby Seale eine Rede für die Menschenrechte und gegen den Vietnamkrieg halten. Daneben aber hatte die organisierte amerikanische Spaßguerilla, die sich Youth International Party nannte, Yippie-Yay-Yay. Diese Yippies hatten also, damit der Spaß nicht zu kurz kam, zu einem Rockfestival und allerlei Spektakel auf den Straßen eingeladen. Als erstes hatten sie dann ein Schwein namens Pigasus der Unsterbliche als Kandidaten für das Amt des Präsidenten nominiert. Als das Schwein dann seine Rede halten sollte, wurden allerdings 5 Yippies gleich verhaftet und das Schwein, das war noch lustig. Allerdings schütteten die bekifften Yippie-Häuptlinge Jerry Rubin und Abby Hoffman auch heißes Öl in die Wunden des Polit-Establishments, als sie das Gerücht lancierten, sie wollten das Trinkwasser der Stadt mit LSD verseuchen. Und als sie gar damit drohten, 20.000 nackte Hippies durch die Stadt zu treiben. Jedenfalls sahen sie sich in Chicago plötzlich den aufgepflanzten Bajonetten der Luftlandesoldaten gegenüber. Der mächtige demokratische Bürgermeister Ed Daley hatte nämlich an die 12.000 Chicagoer Polizisten aufmarschieren lassen, 7.500 Soldaten, 7.500 Nationalgardisten und ungefähr 1.000 FBI und sonstige Agenten, die die Protestgruppen infiltrierten. Die drohende Gefahr der angekündigten Proteste weckte in der politischen Klasse ganz offensichtlich amerikanische Urängste.
Indianer von allen Seiten! Indianer! Indianer, kommt
her! Zunächst blieb aber alles bei der inzwischen eingeführten Protestfolklore. 5.000, vielleicht 8.000 Demonstranten waren zum Wochenende angereist und schliefen unerlaubterweise in Parks, wo sie dann Nacht für Nacht von Tränengas geweckt und vertrieben wurden. Auf Denkmälern wurden Vietcong-Fahnen gehisst, auf Pressekonferenzen genähte Platzwunden an Köpfen vorgezeigt. Der Dichter Allen Ginsberg bimmelte mit Glöckchen und sang für die Soldaten sein Om. Bürger öffneten ihre Türen und gewährten manchen Verprügelten Schutz. Und das alles vor den Augen der Massenmedien und von Norman Mailer, der darüber ein sehr wütendes Buch schrieb. Und dazu spielten als einzige angereiste Rockband die Linken MC5. Der Mittwoch aber war der Tag, an dem für Mayor Daley alles schief lief. Es war der letzte Tag des Konvents. Inzwischen waren angeblich 15.000 Demonstranten in der Stadt. Und als dann ein Teenager am Flaggenmast im Park hochkletterte und die amerikanische Flagge runterholte, brach die Hölle los.
We need a state of law and order.
Fernsehkameras zeigten dem ganzen Land, wie brutal die Streitkräfte des Bürgermeisters nicht nur die Demonstranten blutig schlugen, sondern auch unbeteiligte Zuschauer, Sanitäter, Reporter und Ärzte, während das Tränengas der Staatsmacht und die Stinkbomben der Demonstranten durch die Klimaanlagen in die Hotels der Delegierten gesogen wurden.
Police swirling all around us, people screaming, being dragged.
Pausenlos wurden blutende Personen in die Polizeiwagen hineingeknüppelt, als gelte es, den Beelzebub aus den Straßen Chicagos zu prügeln, während die Protestierer riefen, die ganze Welt guckt zu, the whole world's watching. Und tatsächlich sah die ganze Welt diese Bilder von der Vorstellung der amerikanischen Demokraten von Recht und Ordnung. Und sicherlich war auch dies ein Grund, den Schauprozess gegen die Chicago 7 abzuhalten. Aber der Schaden war angerichtet, als der Moderator Walter Cronkite von den CBS-Nachrichten, ein als sehr neutral geltender Mann, dem die meisten Amerikaner vertrauten, ganz offen von einem Polizeistaat sprach.
A democratic convention is about to begin in a police state. There just doesn't seem to be any other way to say it.
Und da sagen manche, unsere Zeiten seien turbulent. Wie sich Regisseur Aaron Sorkin mit diesen historischen Ereignissen von 1968 filmisch auseinandersetzt, das erfahren wir alle dann nächsten Freitag. Dann kann man The Trial of the Chicago 7 auf Netflix streamen. In Venedig bei den Filmfestspielen lief letztes Jahr der Spielfilm Baby Teeth im Wettbewerb, ein Debütfilm der australischen Regisseurin Shannon Murphy, die vorher vor allem Theater gemacht hat, auch in Berlin übrigens an der Berliner Schaubühne. Und ihr Darsteller Toby Wallace hat für diesen Film den Preis als bester Nachwuchsdarsteller erhalten. Jetzt kommt der Film unter dem Titel Miller Meets Moses in die deutschen Kinos und meine Vollbildkollegin Susanne Burg hat mit Shannon Murphy gesprochen. So wie derzeit natürlich häufig in Form einer Videokonferenz.
Ja, das war interessant. Shannon Murphy saß in Australien, da war es abends und sie versuchte, dass ihre 5-jährige Tochter ins Bett geht, was am Anfang nur so halb klappte, aber es macht ja ein Gespräch umso menschlicher.
Dylan, can you be quiet, please, sweetheart? So take your shoes off and get in your pajamas, please.
Auf jeden Fall sprachen wir dann über den Film, der auf einem Theaterstück von Rita Karne Jails basiert. Die Geschichte um die Teenagerin Moses, die unheilbar Krebs hat, die mit ihren Eltern in einem schönen Haus in Sydney wohnt und die auf dem Weg nach Hause auf einem Bahnsteig Moses kennenlernt.
Ich wurde aus meiner Wohnung geworfen und...
Zwangsräumung.
Ja, Zwangsräumung. Ich versuche gerade Geld zusammenzubekommen für ein Bett einer Obdachlosenunterkunft heute
Nacht. Wieso bist du rausgeflogen?
Weil ich mit der Miete im Rückstand war. Ich frag dich nicht gern. Du bist offenbar nett.
Wie viel?
Gib mir das, was du geben kannst. Das muss nicht viel sein.
Moses ist ein liebenswerter Junkie und sie freunden sich an, nicht sehr zur Freude der Eltern. Aber Moses bringt alles auf irgendwie eine gute Art und Weise durcheinander in dem Leben. Miller Meets Moses ist ein Film, ja, über das Leben mit einem sehr absehbaren Ende, aber es gibt sehr viel Humor im Film, auch zu großen Teilen eine Leichtigkeit. Nur eine Krankenhausszene. Miller sieht im Film auch immer ziemlich gut aus, abgesehen vom Haar, das sie verliert und der Glatze, die man zwischendurch sieht, würde man sie gar nicht unbedingt als Krebspatient ausmachen. Und über diese Darstellung von Krebs im Film habe ich mit Shannon Murphy als erstes gesprochen.
Wir haben in der Vorbereitung viele Krebspatienten getroffen und viele von ihnen sahen ziemlich gut aus. Nicht alle verlieren unbedingt Gewicht und sehen abgemagert aus. Bei Miller haben wir die Haut ein bisschen verändert und ihr Augenränder gemacht und ihre Kleidung hängt am Ende des Films etwas lockerer am Körper. Aber für mich geht es im Film genauso um ein junges Mädchen, das Geige spielt und sich verliebt. Viele Krebspatienten wollen nicht auf ihre Krankheit reduziert werden. Sie wollen auch nicht ständig darüber reden. Ich wollte eine ehrlich gelebte Erfahrung auf die Leinwand bannen. Auch bei den anderen Figuren. Auch Moses will ja nicht nur als Drogenabhängiger definiert werden. Deswegen freundet er sich ja auch mit Miller an, denn sie sieht ihn nicht so.
Eine Sache, die Miller macht, ist, sie trägt unterschiedliche Perücken. Eine ist grellgrün, eine andere sieht nach natürlichem blonden, langen Haar aus. Welche Rolle wollten Sie dem Haar im Film zuschreiben?
Ich glaube, es ist eine große Sache für jemanden, alle Haare zu verlieren. Es ist beängstigend. Gleichzeitig dachten wir, für Miller ist es auch ein ziemlich radikaler, punkiger Look. Und er passt dazu, wo sie sich gerade in ihrem Leben befindet. Sie will dazu stehen, dass sie sich verändert, dass sie sich aus dem Cancan mit ihren Eltern löst. Die Perücken sollten daher sehr ausdrucksstark sein und ihr Bild und ihr Selbstbild verändern. Eine Perücke nannten wir die Amy Winehouse-Perücke. Sie war blond und hochgesteckt und die war für ihre aufregende lange Nacht im Club. Die grüne war spielerisch, eine Mischung aus junger Frau und Teenager, eine Art Manga-Look. Und die mit den langen Haaren war eine traditionelle Krebsperücke. Sie sieht sehr echt aus, ist aufwendig gemacht und teuer. Und Toby Wallace, also Moses, hat Millers Haar in der einen Szene, in der sie punkiger aussehen will, wirklich abgeschnitten. Das sollte live passieren, weil ich auch die Angst von Eliza Scanlon als Darstellerin aufnehmen wollte, wenn sie ihr echtes Haar verliert. Der Haarschnitt sollte auch etwas roh und fehlerhaft aussehen.
Wie Sie schon sagten, Miller möchte nicht durch ihre Krankheit definiert werden. Es ist ja auch ein Film über eine junge Frau, die versucht, Kindheit und Erwachsensein, die erste und letzte Liebe miteinander zu vereinbaren. Und das alles in einer sehr komprimierten Zeit. Was waren die Herausforderungen, das so zu verdichten?
I think that's what's really interesting about the way Rita writes scenes, you really get dropped straight into them.
Das ist das Spannende an der Art, wie Rita Szenen schreibt. Man ist sofort und unmittelbar in der Szene. Es gibt keine Einführung. Ich habe im Laufe der Arbeit nochmal ihr Theaterstück gelesen. Da gibt es Kapitelüberschriften. Und ich habe zu Rita gesagt, wir müssen die mit in den Film nehmen. Das unterstützt die Unmittelbarkeit. Man denkt nicht mehr über Zeit nach, über die Krebsbehandlung. Man landet sofort in Millers Leben. Die Überschriften sind am Anfang sehr praktisch orientiert. Zum Beispiel, als Miller Moses am Gleis 4 traf. Im Laufe des Filmes werden sie poetischer und mehr zu ihrem inneren Tagebuch und Monolog. Und dann werden sie episch. So etwas wie, was die Toten Miller sagten. Sie ändern also ihre Regeln im Laufe des Films.
Sie haben ja auch selber sehr viel Erfahrung im Theater gesammelt. Hat Ihnen das geholfen, das Stück in einen Film umzuwandeln? Oder war es schwierig, gerade weil Ihnen das Theater so vertraut ist?
I think the great thing about being a theater director first is for me.
Das Tolle daran ist, dass ich zuerst im Theater gearbeitet habe. Ich will nicht, dass meine filmische Arbeit so aussieht wie meine Theaterarbeit. Film ist ein anderes Medium. Man ist nicht in der Totale gefangen und hat viel mehr Freiheiten. Rita war das sehr bewusst. Sie wollte nicht, dass sich das Drehbuch wie Theater anfühlt. Die Nahaufnahmen sind sehr nah. Viele australische Filme bestehen aus Landschaftsaufnahmen. Wir wollten, dass die Gesichter die Landschaft bilden. Wir haben also ständig über Theater nachgedacht und wollten nichts Theatralisches im Film haben. Und gleichzeitig liebe ich ja auch das Theater. Das heißt, die Farben und die Körperlichkeit finden sich schon im Film wieder.
Wenn wir von Energie sprechen, die Familiendynamik, die Energie in der Familie ist ja auch interessant. Sie bewegt sich von Leichtigkeit über Verweigerung zur Implosion. Wie würden Sie die Dynamik zwischen den Eltern und der Tochter und den Eltern untereinander beschreiben?
Das Verhältnis zwischen den Eltern und der Tochter ist komplex, schön und gleichzeitig einengend. Miller ist Einzelkind und sie gibt den Eltern so viel. Als Moses dann in die Familie kommt, sprengt er die gesamte Dynamik. Die Eltern wissen nicht, wie sie mit ihm umgehen sollen. Für Miller ist es toll, ihre Eltern erstmals dabei zu sehen, wie sie die Kontrolle verlieren. Die Grenzen dessen, was sie erlauben, werden immer weiter ausgedehnt. Es geht für mich im Film viel darum, wie viel Druck wir durch unsere Gefühle auf Kinder ausüben.
Der Film spielt in Sydney, aber es gibt keine Postkartenansichten der Stadt. Welches Bild von Sydney wollten Sie vermitteln?
Ich glaube, es ist das Sydney, das ich fühle, wie ich jeden Tag lebe.
Ein Sydney, in dem ich lebe. Wir haben zum Beispiel in Glebe gedreht, an einem Basketballfeld, wo Moses viel abhing. Das ist ein tolles Viertel mit Cafés und Studenten und einer Mischung verschiedener Welten. Ihre Clubnacht verbringt Miller in Redfern, wo es viele Bars gibt und auch viele indigene Bewohner. Ich wollte Sydney sehr authentisch zeigen. Da ist nichts Malerisches dabei. Sogar bei der letzten Szene im Strand wollte ich nicht, dass es sonnig ist, dass es ein perfekter Tag ist. Meine Arbeit ist farbig und lebendig, aber nicht hübsch.
Regisseurin Shannon Murphy, ihr wunderbares Debüt Miller Meets Moses können Sie derzeit bei uns in den Kinos sehen. Vollbild, das Filmmagazin im Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen sprechen über einen Regisseur, Bertrand Bonello, Jahrgang 1968. Und er ist einer der eigenwilligsten Regisseure Frankreichs. Auf Filmfestivals werden seine Filme immer sehr emphatisch aufgenommen. Vielleicht ja, weil er zu den Regisseuren gehört, die sich sehr mutig mit allen Mustern und Versatzstücken der großen Kinogenres auseinandersetzen. Welches Genre sich Bonello in seinem neuen Film vorgenommen hat, das gibt schon der Titel vor, Zombie Child. Der Film läuft bereits in unseren Kinos und sein gesamtes Werk kann man derzeit bis Ende Oktober im Berliner Kino Arsenal sehen. Über dieses sehr moderne Genre-Kino von Bonello spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Bleiben wir doch bei Zombie Child. Im Kino ist das eine ideale Filmgattung übrigens, der Zombie-Film für Subtexte, für Anspielungen. Was hat denn Bertrand Bonello am Genre dieser hirnschlürfenden Scheintoten so interessiert?
Könnte man nicht einfach sagen, dass er das Genre ziemlich ernst nimmt
ja.
Und dass er die vernachlässigte Frage oder mittlerweile vernachlässigte Frage sich stellt, was ist eigentlich ein Zombie? Und auf der Suche nach einer Antwort, die ja sehr faszinierend und vielschichtig ausfällt, verbindet er ja interessanterweise eigentlich zwei Schauplätze miteinander, wo man denkt, was haben die miteinander zu tun? Das ist einmal ein Elite-Internat im Pariser Vorort Saint-Denis und das ist das Haiti Anfang der 60er Jahre. Und für die weißen Schülerinnen in dem Elite-Internat sind Zombies eben, ja, was du schon so schön beschrieben hast, gefräßige Mäuler, die Ja, mittlerweile, weil die Zeiten schneller geworden sind, sind die Zombies eben auch schneller geworden. Ne? Und da gibt es aber die neue Melissa, die kommt aus Haiti. Und für sie sind Zombies eben Figuren aus den Geschichten und Mythen ihrer Vorfahren. Also die hat nochmal eine ganz andere Verankerung. Und dann fängt der Film eben eine Geschichte zu erzählen, die in Haiti sehr bekannt ist. Es geht um einen Mann, Anfang der 60er Jahre, der durch einen Voodoo-Zauber zum Zombiesklaven wird und immer wieder auf den Feldern arbeiten muss. Und er versucht, diesem Schicksal zu entkommen. Also so geht Bonello eigentlich an den Ursprung des Zombie-Begriffs zurück, bringt die Sklaverei damit ein. Und deshalb würde ich sagen, ist es nicht nur ein Zombie-Film, es ist auch ein Historienfilm, aber es geht auch um Liebeskummer und so weiter. Also es ist auch ein Highschool-Film.
Ja, ja, das Spannende ist ja, dass diese beiden Handlungsebenen sich ja dann zu einem großen Ganzen fügen, obwohl sie sich im ersten Moment gar nicht so wirklich zu berühren scheinen. Und wie Bonello dabei ja auch so von Ideen erzählt, ne? Geschichte gegen Geschichte. Es gibt ja einen Lehrer, der diesen Schülerinnen ja auch einmal erklärt, dass Liberalismus bestimmte Freiheitsbegriffe unterdrückt. Und in diesen Momenten wird ganz deutlich, wie Bonello auch postkoloniale Fragen stellt. Herrschaft, Macht, Besessenheit. Und das spiegelt sich alles vielleicht deshalb so gut und nicht so oberlehrerhaft wieder, obwohl das ja ein Lehrer sagt, weil er dann doch immer beim Genre bleibt. Es ist Unterhaltungskino.
Ja, und zwar fängt es ja auch mit Unterhaltungskino an, und zwar mit einem Zitat aus dem Jacques Tourneur-Film I Walked with a Zombie von 1943, Vollmond auch hier bei Bonello und so weiter. Also Urwaldgeräusche. Und dann wird aber ein Gedicht eingeblendet von dem haitianischen Dichter René Dipestre, wo Captain Zombie, wo es eben wieder um Sklavenschiffe, Sklavenblut und alles geht. Und dieses Gedicht wird Melissa irgendwann mal vortragen für die Schülerin, weil sie will in einem Geheimbund mit aufgenommen werden. Dafür muss sie eine sehr persönliche Geschichte erzählen, die alle in den Bann schlägt. Und das macht sie eben mit diesem Gedicht. Und dieses Gedicht ist natürlich auch das Gedicht ihrer Vorfahren, die Sklaven waren. Also so schließt sich dann immer wieder der Kreis. Also alle Versatzstücke finden ihr gegenüber. Und dann gibt es ja auch immer wieder in der Musik zum Beispiel dann popkulturelle Bezüge, also der Sound kommt von dem belgisch-kongolesischen Rapper Damso.
Also das Drehbuch ist auf jeden Fall sehr gut gearbeitet, aber auch visuell arbeitet Bonello hier so schön mit Gegensätzen. Also das Licht in diesen Haiti-Szenen, das ist so sehr traumwandlerisch und völlig anders als dieses bedrohlich, verstörend wirkende Licht oder der Schatten eher in diesen Pariser Szenen.
Ja, das ist das Interessante, ne? Dass die Pariser Szenen und das Leben im Internat vielleicht fast exotischer für uns wirken.
Ja, das stimmt.
Also weil die Schülerinnen in ihrem blauen Uniform. Und das stimmt alles so, da ist nichts erfunden. Die müssen die tragen und so weiter. Und dann machen die auch so eine Art höfischen Knicks rückwärts, wenn eben eine Autoritätsperson reinkommt. Das filmt da alles, ich finde, so ein bisschen auch wie in so einer Cinema-Verité-Kamera. Also als würde er jetzt wirklich so interagieren und gleichzeitig eben über diese Rituale einen Alltag beschreiben. Aber auch wenn er nach Haiti geht, du hast natürlich recht, da ist das Licht anders, heller und so weiter. Aber da ist er ja auch sehr präzise, wenn er die Beerdigungs- oder Voodoo-Rituale filmt. Also ich glaube, ihm geht es schon sehr immer auch um die große Frage einer Wahrhaftigkeit, also dass die Filme einfach auch stimmen müssen.
Über eine Genauigkeit, ne? Wahrhaftigkeit über Genauigkeit. Wie reiht sich denn jetzt Zombie Child in das Gesamtwerk von Bonello ein? Er nimmt ja, wie gesagt, mit jedem Projekt sich eigentlich ein ganz anderes Genre vor.
Ja, ich finde ja den Titel der Retro schon super, Walk on the Wild Side. Das macht er ja eigentlich immer. Also er geht in unbekanntes Terrain, sei es der Zombie-Film, und legt dann die Film, also die Mittel offen, mit denen er dieses Terrain erkundet. Also zum Beispiel fand ich seinen Yves Saint Laurent-Film Biopic auch super, weil er so das extravagante Leben des Regisseurs, aber auch diese extravagante Mode wurde da so zur filmischen Form. Gleichzeitig gab es auch da wieder die politische Ebene, eben 68 und so weiter. Es wird immer wieder eingeblendet, der Algerienkrieg und so weiter. Was hat das mit dem Modeschöpfer gemacht? Und dann wird der alte Modeschöpfer ja von Helmut Berger gespielt. Ja. Da kommt dann auf einmal die Kinogeschichte rein. Und als der in Cannes dann das erste Mal erschienen, gab es auch direkt Szenenapplaus. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und dann ist es doch immer wieder so, was wir schon eben meinten, dass er so über Rituale einen Alltag herstellt. Das macht er auch in seinem ja, faszinierend, brutal schönen Film Haus der Sünden. Ja. Der spielt in einem Bordell um die Jahrhundertwende von De Sicle und wie er da einfach, das wird so ein Sittenporträt und gleichzeitig geht es aber auch immer um die Ökonomie des Frauenkörpers.
Würdest du denn sagen, dass bei aller Unterschiedlichkeit dann doch so etwas wie ein Bonello-Touch existiert?
Ja, du hast es ja schon gesagt eigentlich. Ich hatte wahrhaftig gesagt und du meintest Wahrhaftigkeit durch Präzision. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich der Touch. Gleichzeitig kommt er ja auch aus der Musik, hat viele Videoclips gedreht und arbeitet dadurch auch sehr assoziativ. Man hat auch immer wieder dieses sehr Sonnambule drin. Und die Musik, würde ich sagen, spielt immer wieder eine große Rolle in seinen Filmen. Also hier hatten wir Damso und dann im Haus der Sünde ist es dann aber auf einmal, dass die Prostituierten einen Moody Blues-Song aus den 60er Jahren hören, der ihnen auf einmal die Freiheit schenkt, die sie eigentlich in ihrem Leben damals nicht hatten.
Anke Lewicke über das Kino des französischen Regisseurs Bertrand Bonello. In Berlin derzeit zu erleben, in seiner ganzen Vollständigkeit im Kino Arsenal. Alle anderen können zumindest das aktuelle Werk Zombie Child in den Kinos sehen. Regisseur Peter Cataneo hat mit Ganz oder gar nicht die britische Arbeitslosenkomödie gedreht. Das war 1997. Und dann war es lange still um den britischen Filmregisseur. Jetzt kommt Cataneos Mrs. Taylor's Singing Club ins Kino. Die Geschichte einer hochnäsigen Offiziersgattin, die auf einer Militärbasis mit weiteren Soldatenfrauen einen Chor gründet. Ein typischer Chorfilm, der in dem Gesangsensemble das Leben, seine Konflikte und mitunter auch die Widersprüche einer ganzen Gesellschaft spiegelt. Hartwig Tegeler findet 5 weitere Beispiele in der Filmgeschichte.
3, 4.
Lust auf einen Film?
In dem Chor? Da soll ich singen?
Das werden Sie.
Sopran oder Alt?
Fertig?
Ja.
Ah, okay.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Sister Act von Emil Ardolino, 1992.
Im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms der anderen Art landet die Nachtclubsängerin Dolores im katholischen Kloster und rockt da selbst die Nonnenschaft zunächst allerdings nicht ganz freiwillig.
Ich bin gezwungen, Ihre Aktivitäten zu beschränken auf eine einzige Tätigkeit.
Welche denn?
Sie werden im Chor mitsingen.
Dieser Chor der Nonnen gab schräge, öde Kirchenlieder zum Besten, bis Whoopi Goldberg als Dolores das Gospel-Virus säte. Oh Lord. Auch wenn die Krimi-Handlung, höflich gesprochen, etwas aufgesetzt wirkt, ist den Gesangeseinlagen bis hin zum finalen Auftritt des Chores vom Papst Lebendigkeit nicht abzusprechen. Der eine oder andere Rhythmus, bei dem jeder oder auch jede mit muss.
Wir singen Songs ganz ohne Instrumente. Das kommt alles nur aus unserem Mund.
Also.
Platz 4. Pitch Perfect von Jason Moore. 2012.
Mitmachen?
Aha, nein, danke, ich kann nicht singen.
Kann Becker natürlich doch. Und wie? Becker tritt also in den Highschool-A-Cappella-Chor ein und aller Streit, der zwischendurch entbrennt, wird wieder gut, denn ein Chor ist natürlich im Film immer auch Ort sozialer Versöhnung. Hier vor allem aber auch Spiegel der Gesellschaft, beziehungsweise deren Perfektions- und Leistungswahns. Der gemeinsame Gesang dient vor allem dem Zweck, den gegnerischen Chor zu besiegen. Und die adaptierten Songs von Rihanna, Miley Cyrus oder Salt and Pepper runden diesen feuchten Traum von Gelacktheit und der Beste sein wollen ab. Wenn man sich aber nicht auf dem ersten Platz beim Wettstreit befindet, sondern
Platz 3.
Ganz woanders, eher wie
Wie im Himmel von Kai Pollak, 2004.
Ich komme gerade hier vorbei und da höre ich Gesang und da ist vieles ziemlich schön.
Sagt Daniel, der Star-Dirigent, der nach einem Herzinfarkt seine Karriere beendet, ins Dorf seiner Kindheit zurückkehrt und dort Leiter des Chores wird. Ein Laienchor, der beim abschließenden Wettbewerb ohne den sterbenden Daniel auf der Bühne steht und nun einen Ton sucht und findet. Den Ton. Wie sagte Daniel?
Also du meinst,
dass alles schon da ist. Und wenn alle davon wissen, dann holen wir die Musik.
Daniels Chor setzt also ein, der Ton steigt empor, das Publikum, alle Chorsängerinnen stimmen ein. Und die Idee, dass Musik und Singen Liebe, Versöhnung, Miteinander bedeuten, findet hier sein Bild. Ja, man wird das kitschig finden, wenn man noch nie in einem Chor gesungen hat.
Platz 2. Die Kinder des Monsieur Mathieu von Christophe Baratier, 2004.
Zum Chorfilm und seinen erzählerischen Standards gehört der Mentor, irgendwie Außenseiter. Hier Monsieur Mathieu, gescheiterter Musiker, jetzt in einem Internat zum Musiklehrer degradiert. Ein Mann aber, der mit großer Leidenschaft und Einfühlsamkeit einen Chor, hier aus angeblich unerziehbaren Jungen, formt. Solch genregemäßer Chorleiter entdeckt natürlich singende Ausnahmetalente und formt ein wunderbares Sängerensemble. Diese, klar, Klischees, sind alle drin in die Kinder des Monsieur Mathieu. Doch die Sehnsucht, die Welt, ihre Brutalität, hier die des Internats und seines Leiters zu befrieden und Geborgenheit und Glück im Singen zu finden, das steckt hier eben auch drin. Wir können das spüren.
I feel good.
Nice.
I'm sorry.
Platz 1. Young at Heart von Stephen Walker, 2007.
Das Durchschnittsalter dieses Chores beträgt 80 Jahre. Das Repertoire Rock- und Punk-Songs von Springsteen, Dylan, Bowie, The Clash bis zu den Talking Heads. Wenn Daniel in Wie im Himmel von der Musik spricht, die immer da ist, man müsse sie nur hören, dann machen die Mitglieder dieses Seniorenchores deutlich, welche Energie das Chorsingen verströmt. Warum sind Sie denn quasi direkt vom Krankenhaus zur Probe gekommen? Fragt Filmemacher Walker in der Doku Bob, den alten Chorsänger.
Bob, why did you come today?
Why am I here? I love it.
Weil ich es liebe. Bob wird bald sterben, Joe auch. Die alten Sängerinnen müssen das verkraften, die beiden sind ja nur vorausgegangen. Die Zukunft kommt sicher. Lass uns Zeit, das zu verstehen, heißt es im Talking Heads Song Road to Nowhere, den der Young at Heart Chor singt. Jenseits von Alter, Musikrichtung, Perfektion oder Geschmack steckt im Chorsingen etwas Magisches, was eben jeder Chorfilm zu beweisen sucht.
Vollbild, das Filmmagazin, gibt es wieder in 2 Wochen. Nächste Woche machen wir an dieser Stelle traditionell Platz für den Bücherherbst. Am 24. Oktober besucht uns dann Lars Eidinger, um über den Tod auf der Bühne und vor der Kamera zu sprechen. Bei uns im Programm hören Sie gleich, wie moderne Stadtplanung den Fußgänger für sich entdeckt. Viel Spaß dabei, wünscht Patrick Wilinski.